Willkommen zu Recenter News am 3. November 2021. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Schwerpunktthema heute, die Eugenik und welche Formen das Ganze annehmen kann. Wir hatten jetzt diesen Klimagipfel, angeblich internationaler Klimagipfel, sehr viele internationale Vertreter und man bezieht sich ja hier auf den internationalen Klimarat IPCC. Und die Queen of England macht ein Video-Statement. Wie ich in meinem neuesten Buch zeige und auch in meinem kommenden Dokumentarfilm zeige, kontrollieren die Angloamerikaner, das angloamerikanische Empire, das kontrolliert die Klimaforschung. Alle wichtigen Einrichtungen sind angloamerikanisch und haben diesen adligen Hintergrund und militärischen Hintergrund und so. Und das sind die gleichen Kreise, die moderne Eugenik erfanden. Also die Anglos haben sowieso eigentlich den Finger auf der Wissenschaft per se. Also das war dann auch der Grund für die sogenannte Aufklärung, weil man sich gedacht hatte, wow, die Wissenschaft bietet ganz neue Möglichkeiten für ein Empire, also brauchen wir ein paar mehr gebildete Leute. Und so führte man diese Aufklärung durch. Der Adel bezahlte die großen, bekannten Aufklärer und so und man erweckte den Eindruck, dass halt ja irgendwie der Adel seine Macht verloren hätte. Ja, das war dann die große Show. Und gleichzeitig mit diesem wissenschaftlichen Durchbruch, ja, man hatte dann ja herausgefunden, die Vererbungslehre und so weiter und so fort bei Hühnern und Bohnen und so. Und dann hat man das sehr schnell übertragen wollen auf den Menschen. Ja, und wir wissen ja, wie sehr der Adel versessen ist auf seine eigene Herkunft. Also Welfen, Wettiner, Reginare, so die mächtigsten Clans der Welt, sehr viele Mitglieder. Auch sehr viele uneheliche Kinder und deren Nachkommen. Das heißt, wenn es nach denen gehen würde, würden die wahrscheinlich nur noch den Planeten bevölkern und es gäbe sonst niemanden mehr. Also da wird nicht lange gefackelt und deswegen sahen wir dann auch bei der frühen Eugenik, also wenn der Staat mehr oder minder und die Superreichen, wenn die also dann bestimmen wollen, wer sich nicht fortpflanzen darf, wer vielleicht sogar sterilisiert wird, zwangssterilisiert wird. Das heißt, als man damit angefangen hatte, da ging es dann sofort los mit dieser Vorstellung der nordischen Herrenrasse. Also es war lange, lange vor den Nazis, da haben dann die Angloamerikaner, Angelsachsen, wie auch immer, die haben das dann schon hier ganz groß sich auf die Fahne geschrieben. Das heißt, ihre eigene Herkunft, also dieses ja, poströmisch-germanische, ja, das heißt, das Weströmische Reich war untergegangen und einige elitäre Clans aus Westrom, die kamen dann nach Europa, hatten da schon gewisse Standorte und so und es vermischte sich dann mit den Germanen oder halt mit privilegierten Germanen und das war dann der Nukleus für den europäischen Adel, Hochadel. Und Welfen, Wettiner, Reginare haben sich dann durchgesetzt gegen all die Konkurrenten, die auch anknüpfen wollten an das Römische Reich. Und wenn wir uns diese Hochadligen anschauen oder die großen Clans anschauen und so, die sehen einfach sehr mitteleuropäisch aus, die sehen alle sehr, sehr deutsch aus. Und wer da weiter zurückgeht, der hat natürlich dann mehr zu melden anscheinend. Das heißt, manche von diesen Familien, ich weiß nicht genau, welche Familie, ich glaube, die Welfen gingen am weitesten zurück, also die meinen, was sich ziemlich bestätigen lässt, bis ins Jahr 800, gehen bis ins Jahr 800 zurück, haben dann ihre Macht kontinuierlich aufgebaut. Wettiner und Reginare, glaube ich, nicht ganz so weit, aber ähnlich weit. Also so eine starke Kontinuität über die Zeit hinweg. Und die dachten, die fraßen irgendwann auch ihre eigene Propaganda und dachten, sie seien wirklich die besten genetischen Wesen, die man sich vorstellen kann. Weil wer so lange erfolgreich ist und wer so lange kontinuierlich seine Macht ausweitet und so viel Geld anhäuft, der muss ja schließlich das Beste vom Besten sein. Und umgekehrt, die gewöhnlichen Menschen und die unteren Schichten, die man ja ausgebeutet hatte über viele, viele, viele Jahrhunderte hinweg. Diese Unterschicht, die seien einfach so. Das war dann so der Gedanke. Ja? Das heißt, die sind selber schuld, die haben schlechte Gene und die müssen dann mal ausgebremst werden. Ja? Aber das ist kein Zufall, dass eigentlich dann die moderne Eugenik, ja, Bevölkerungskontrolle, ist kein Zufall, dass das halt eben dann reinfiel mit der Zeit der Aufklärung. Und im Siegeszug der adelig gesteuerten Wissenschaft, weil man hat ja vorher mehr Leute gebraucht, weil mehr Leute bedeutete mehr Bauernleibeigene, mehr Getreide, mehr Steuergelder und dann kannst du dir ein größeres stehendes Heer und eine größere Marine leisten, Kriegsmarine leisten. Und so war das über Jahrtausende hinweg, bis in die Antike hinein. So funktionierten Imperien, ja. Und plötzlich hat man gemerkt, wow, wir brauchen gar nicht so viele Leute. Zu viele Leute kann sogar ein Problem darstellen. Nee, wir brauchen mehr Wissenschaftler, wir brauchen halt mehr Qualität statt Quantität, hat man sich gedacht. Und dann ging das halt mal richtig los mit dieser Eugenik. Und viele denken halt natürlich dann zuerst an diese offen diktatorischen Maßnahmen, so wie in Nazi-Deutschland dann oder halt auch in Britannien und in den USA. Also da gab es ja tatsächlich dann hunderttausende Menschen in Amerika, hunderttausende Menschen in den USA, die im 20. Jahrhundert davon abgehalten wurden, Kinder zu haben. Entweder durch Zwangssterilisation oder durch irgendwelche Gesetze, dürfen nicht heiraten oder Ehen wurden annulliert und so weiter und so fort. Und das geplante Programm war eigentlich viel größer. Das war viel, viel größer. Das heißt, die Großkapitalisten, ja, also eigentlich alles natürlich dann Strohmänner des Imperiums, Strohmänner des Adels, also Carnegie, Rockefeller, Harriman und so weiter, diese großen Unternehmen, ja, Öl, Medizin, Eisenbahn und so weiter, Stahl. JP Morgan dann übernahm, glaube ich, dann Carnegie. Also diese reichen Raubbarone, die sich alles Mögliche ergaunert hatten, die finanzierten Eugenik, die höchsten Unis waren beteiligt, die angesehensten Professoren, ja, wissenschaftliche Elite war beteiligt. Und man wollte rausfinden, wer sind die untersten 10% der Gesellschaft? Da haben wir gesagt, wo nehmen wir die Daten her? Na, wir benutzen einfach alles, was wir haben. Daten aus Gefängnissen, Daten von Schulen, Daten von irgendwelchen Wohltätigkeitseinrichtungen, Daten von Versicherungskonzernen, Daten von Krankenhäusern, alles mögliche an Daten. Und dann bauen wir so eine Datenbank auf. Wir identifizieren die untersten 10% der Gesellschaft. Das ist kein Scherz. Und dann werden diese Leute da vom Rest der Gesellschaft abgetrennt und zwangssterilisiert und so. War eigentlich ein viel größer geplantes Programm. Aber diese Holzhammer-Methode, das funktionierte so im Westen nicht so, wie die sich das vorstellten. Also es war natürlich auch grob verfassungswidrig, war grob illegal. Auch wenn man das so ein bisschen umschifft hat, ja, man hat dann versucht, die Polizei da so stark wie möglich einzubinden. Und wenn die Polizei gesagt hatte, irgendwelche Hillbillies, auch irgendwelche White Trash-Leute, also Unterschicht-Weiße, wenn man die halt gelabelt hat als Kleinkriminelle oder Asoziale oder Feeble-Minded, also ein bisschen dumm im Kopf und so, wenn man denen so ein Label aufgeklebt hat, dann konntest du die einfach wegverhaften, in irgendeine Anstalt sperren, auch so eine Horrorpsychiatrie einsperren, so ein bisschen wie in einem Buch Einer flog übers Kuckucksnest. Das Buch kann ich nur empfehlen, geht wahrscheinlich zurück auf diese Eugenik in den USA. Konnte ich dann hier da in so einer Horroranstalt lassen und haben dir dann gesagt, wenn du dich sterilisieren lässt und wenn deine Familie zustimmt, dass wir dich sterilisieren, dann kommst du frei. Und dann nannte man diese Sterilisation freiwillig. Der Patient hat sich dafür entschieden und dann sei alles rechtens. Also mit solchen Tricks musste man dann arbeiten, aber man konnte wirklich nur einen Bruchteil von dem Programm umsetzen, so wie sich es halt einige sehr reiche und sehr mächtige Leute da gedacht hatten. Die Nazis hatten diese ganzen Ideen natürlich dann gefressen, also die Nazis haben das natürlich nicht erfunden. Und hatten dann praktisch von den, also die Nazis hatten von den Angloamerikanern dann diese ganzen Eugenik-Gedanken und diese halbe Pseudowissenschaft dann übernommen. Und man bekam dann auch noch von den Amerikanern, beziehungsweise ein bisschen komplizierter, über IBM und Hollerith bekam man die maßgeschneiderten Lochkartenrechner, um mal wirklich Datenbanken aufzubauen, große Datenbanken. Und erst dann konnte man wirklich dann hier auf, ja, zunächst deutschem Gebiet und dann auf den eroberten Gebieten und so konnte man dann rumgehen bis in die hinterletzten Dörfer. Und die Nazi-Besatzer hatten dann immer Listen. Das heißt, viele haben sich ja gedacht, ja, das wird doch nie jemand rausfinden, dass da irgendwie vielleicht mal ein jüdischer Großvater war oder weiß der Geier was. Aber dann kamen die Nazis und hatten dann immer die genauen Listen, haben über die Daten besorgt und wussten dann genau, okay, der, 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 der und der und der. Und dann haben wir die Suchparameter halt ein bisschen weiter gefasst und hat dann ja, alles Mögliche damit reingepackt und diese Leute dann gejagt, halt dann gejagt, deportiert, vernichtet, Zwangsarbeit, halt das ganze volle Programm. Und das schockierte die Welt und nach dem Zweiten Weltkrieg war dann so die Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg war dann so die Zeit der total offenen Brachialeugenik vorbei. Aber es liefen dann trotzdem in Amerika und teilweise auch in Schweden und so liefen, also in USA und Schweden liefen immer noch solche Eugenikprogramme, wie es die Amerikaner richtig angefangen hatten, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also halt Leute einsammeln, zwangssterilisieren, Teenager, also wirklich Teenager eingefangen und da bearbeitet. Ja, und eigentlich wollte ich jetzt noch hier was rauskramen, was uns letztens hier aus irgendeiner alten Kiste gefunden hatten. Nämlich, wir haben sogar noch Blanko-Ahnenpässe gefunden. Ja, also in fast neuwertiger Qualität, irgendwie aus den 1930er Jahren. Also da, wo dann die ganzen Daten reinkommen mit Stempeln und so. Wer waren die Eltern? Wer waren die Großeltern? Und ich meine, Leute haben diese Ideen ja immer noch gefressen. Also ich erwähne mir das Beispiel, weil es sich immer wieder wiederholt, ja, bei den Leuten. Wenn irgendwelche Rechtsextreme dann meinen, ah, der Alexander Benisch, der stammt doch bestimmt ab von diesem tschechischen Eduard Benisch und so, wegen dem Namen. Nee, mein Vorfahre war Theo Benisch, der war Schriftführer beim Stürmer und saß im Reichstag für die NSDAP. Das heißt, er war halt eben dann mitverantwortlich für diese, ja, anglo-amerikanisch inspirierten Rassenfanatismus, wo man dann eben dann immer diese Stories brachte. Ja, also irgendwelche Horror-Stories, irgendwelche Frauen geschändet worden von Juden und dies und Leute betrogen worden von Juden und das und jenes und so. Gemischt halt mit diesem anglo-amerikanisch auch geförderten Grützzeug oder auch von Russen gefördertes Grützzeug, wie die Protokolle von Zion und so weiter. Und ja, es gab dann halt so ein paar jüdische Familien, die dann halt eben halt hochgezogen wurden in diesem angloamerikanischen Empire, die dann halt so offiziell Besitzer spielen durften von Banken und so. Aber es blieb halt alles Anglo, es blieb alles angloamerikanisch und es spielte den Anglos natürlich dann in die Hände, hier diese typischen antisemitischen Verschwörungsmythen zu verbreiten. Den misstrauischen Leuten halt zu erzählen, ja, an allem Üblen seien halt diese mysteriösen Weisen von Zion schuld, die nie jemand finden kann. Natürlich weiß jeder, wo die Rothschilds wohnen und die Frauen und Kinder wohnen, aber seltsamerweise hätten diese Juden dann das angloamerikanische Empire geklaut, also sowohl das britische Kolonialreich geklaut, als auch die USA geklaut. Einfach so geklaut und niemand hätte die aufgehalten. Ja. Also hat man alle möglichen Schrott hier dann verbreitet. Deswegen denkt halt so dieses klassische rechtsextreme Klientel heute und dieses klassische Verschwörungstheorie-Klientel, also Tradition der Birch Society, weil die meisten deutschen Verschwörungsbücher, also die wegweisenden deutschen Verschwörungsbücher aus den 80er, 90er Jahren, die haben wir nur abgeschrieben eigentlich von den Amerikanern, also vor allem von den Birch Society Bestsellerbüchern. Anstatt selber zu denken, selber zu forschen, einfach nur Copy and Paste und das halt dauerhaft. Also ist ja nicht so, dass Leute nur am Anfang der Karriere irgendwas übernommen hätten, sondern das blieb einfach dann so. Und deswegen denkt halt so dieses Standard-Verschwörungspublikum und rechtsextreme Publikum, dass halt die Eugenik-Agenda, ja, dass das halt ja, von den Weisen von Zion ausgeht und dass halt irgendwie hauptsächlich die weiße Rasse zerstört werden soll und dass dann irgendwie die, eigentlich alle Rassen zerstört werden sollen, bis auf die jüdische und so weiter und so fort. In Wirklichkeit ist das ganz anders. Habe hier mal ein interessantes Buch ausgewertet von einem sehr wissenschaftlichen Mann, nämlich Edwin Black, das ist auch der Autor von IBM End of the Holocaust. War Against the Weak, Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race, Expanded Edition. Sehr gutes Buch, ich bin da noch lange nicht fertig damit. wobei Edwin Black halt eben nicht diesen ganzen adligen Background realisiert, sondern Edwin Black geht halt geht halt davon aus, wie die allermeisten, Edwin Black geht davon aus, wie die allermeisten, dass halt die Raubbarone irgendwann die Macht übernommen hätten, also die Kapitalisten das einfach so übernommen hätten. Ja, und erzählt man den Leuten halt eben dann, ja, Eugenik, die weiße Rasse kaputt zu machen, das ist halt ein linker Plot und ein jüdischer Plot und so. Und schon streiten sich die Leute dann untereinander. Ja, und dieses Verwickeln der Leute untereinander in Streit, das ist halt eben dann auch so eine Taktik, die mit Eugenik zu tun hat. Das heißt, man will ja die Bevölkerung schwächen anscheinend und man will dann halt die Leute reduzieren, dass sie einfach keine Kinder kriegen. Aber das kannst du halt wirklich, wirklich schlau machen. Du kannst, also du musst da nicht mit so brachialen Methoden kommen, wie jetzt halt in den USA. Ich meine, vor allem heute in der heutigen Ära mit Internet und so, da kannst du nicht einfach irgendwelche Leute einsammeln. Sondern, ja, man kann die Leute halt ruinieren durch Alkohol, Fernsehen, Internet, ja. Politischer Propaganda. Die Leute stressen, halt einfach dafür sorgen, dass die Schulen nichts taugen und dass dann die Leute einfach auch nicht so viel taugen. Und und dann kannst du die Leute halt so aufs Glatteis ziehen. Das heißt, du kommst da nicht von oben und sagst, ihr dürft dies nicht und wir machen jetzt mit euch das, sondern du lockst die Leute so aufs Glatteis und die treffen dann selber die schlechten Entscheidungen, machen selber die Fehler und haben dann auch weniger Kinder. Oder wenn sie Leute, die nur gewöhnliche Leute Kinder haben, dann ist das natürlich, dann geht das Ganze in Flammen auf und das ist ein Desaster. Also wie stark hat das Internet die Menschen vereinsamt? Fragen Sie sich das, meine Damen und Herren. Ja. Das Internet liefert dir Unterhaltung 24 Stunden am Tag. Das Internet liefert Pornos. Das Internet liefert Geselligkeit und Gemeinschaft. Du kannst dich da in irgendeine Szene reinbegeben. Ob jetzt politisch oder unpolitische Szenen und so. Und dann hast du dann diese Gemeinschaft und fühlst dich dann, als hättest du eine Mission und so. Das wird auch noch erfüllt, dieses Bedürfnis, ja, dass man Teil einer Bewegung ist und so, dass man einen Stamm hat, einen Tribe. Und dann sorgt das Internet halt für diese Vereinsamung. Es sorgt dafür, dass Leute sich eben nicht weiterentwickeln. Und dann, wenn halt eben dann die Eltern nichts taugen und man halt vor dem Internet versumpft, vor dem Bildschirm versumpft, und man dann einsam ist und man halt immer mehr durchdreht, weil man halt einsam ist, weil man keinen Partner hat oder keine Partnerin hat, ja, dann bietet das Internet dir natürlich dann wieder Schein, also dieses Übertünchen, ja. Das heißt, du gehst dann online irgendwie in diese MGTOW Red Pill Community. Und ich meine, es ist prinzipiell nichts verkehrt daran, sich zu bilden über Beziehungen und Verrückte da draußen und psychische Störungen und so weiter und so fort. Sich generell zu bilden ist eine gute Sache, aber Vorsicht mit Aktivismus und Vorsicht mit irgendwelchen Internet-Gurus, weil meistens ist das nämlich eine Bestätigungsindustrie. Das heißt, du bist dann abends halt mal wieder alleine dann vorm Rechner. Ja, und du hast halt hier so ein Entertainment dir dann zurechtgelegt. Du machst halt dann, ein bisschen Videogames, ein bisschen Netflix und so und Amazon Prime. Dann hast du noch Tabs offen mit irgendwelchen politischen Aktivismus, wo du in irgendwelchen Gruppen bist, in Telegram und so. Und dann noch ein paar Porno-Tabs und dann hast du halt eben dann noch so MGTOW Männer, also so extreme Männerbewegungsgruppen und so. Und auch und schaust Videos auf YouTube von diesen Red Pill-Typen Influencern. Und die sagen dir dann, hey, das ist alles vollkommen super, was du machst. Ja, du bist da genau richtig auf dem Weg. Und irgendwann, wenn du 35, 40 bist, dann kommt bei dir die goldene Zeit. Oder wenn das mit diesem Online-Dating nicht funktioniert bei dir, was generell eigentlich nicht funktioniert, weil Online-Dating ist vom Prinzip her, Online-Dating ist vom Prinzip her stark fehlerhaft. Und wenn du dann so ein paar Enttäuschungen erlebt hast, dann geben dir diese Internet-Gurus dann halt eben hier die entsprechende Propaganda und sagen, oh, nichts davon ist deine Schuld, das ist alles die Schuld von den Frauen, alles die Schuld von Feminismus und leb bloß alleine. Und dann werden irgendwelche Horror-Stories kommentiert. Oh, Joe Blow Schmo aus Idaho war verheiratet und seine Tussi war die totale Horrorbratze und die Scheidung war total eklig und so und jetzt ist er solo und ihm geht's viel besser und bla 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 bla. Oder, was auch der Trend ist, irgendwelche Influencer kommentieren dann TikTok-Videos von Frauen und versuchen da irgendwas reinzulesen. Ich meine, manchmal sind diese TikTok-Videos so ein bisschen insane, aber manchmal sind es einfach Frauen, die halt dann irgendwie ihre Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringen, über halt Beziehungen und das und Probleme und so weiter und so fort. Und diese Videoclips, diese kleinen Soundbites, obwohl man nichts Genaues über diese Frauen weiß, das wird dann total verrissen. Oh, schaut euch diese blöden, finsteren, modernen Frauen an und das ist ja alles so schrecklich und das ist alles Monster und so. Und man kann ja niemanden mehr daten und so und die Frauen sind alle böse und suchen immer nur diese Chad-Alpha-Männer-Karikaturen und so. Und so wird dann dem Publikum halt eben dann das geliefert, was das Publikum will. Bestätigung, ja. Oh, nicht sich irgendwie anstrengen, nicht irgendwie mehr andere Dinge ausprobieren, andere Dinge versuchen. Nö. Einfach nur vom Bildschirm sitzen, auf diese bunten Pixel-Dinger starren, ja. Ist ja alles im Prinzip so nicht nur eine Repräsentation. Ist alles nur bunte Lichtpunkte, Pixel, ja. Die man da anschaut. Und du sollst halt irgendwie drauf warten, bis du dann irgendwie so ein Mauerblümchen findest, irgendeine Frau, die dann drauf ist wie aus den 1700er Jahren. Weil moderne Frauen sind ja böse, heißt es, sondern du sollst dann irgendwie so ein unterwürfiges Mäuschen dir raussuchen, die dann nie Nein sagt und immer für Sex bereit ist und dich nie herausfordert, in irgendeiner Weise. Und natürlich findest du dann heute so keine Frauen mehr. Und was bleibt den Männern dann übrig, den frustrierten Männern? Ja? Vom Internet sitzen oder auswandern oder... Also mit solchen Methoden kannst du auch dafür sorgen, dass halt einfach Leute sich nicht fortpflanzen, dass Leute keine Kinder bekommen und dass halt einfach dann in der Bevölkerung keine richtigen Strukturen da sind, weil die Elite ist ja sehr familiär aufgestellt und wir sollen nicht das Gleiche haben, wenn wir nicht schon eher in den höheren Gesellschaftsschichten sind. Das heißt dann keine richtigen Familien für uns, kein richtiges Vertrauen zwischen Männern und Frauen, zwischen Kindern und Eltern. Das sind auch Möglichkeiten der Eugenik. Und es ist natürlich dann interessant, hier herumzuforschen, inwiefern hier tatsächlich da so Operationen am Laufen sind, um die Leute halt einfach unglücklich zu halten und einsam zu halten. Weil es würde ja viel besser funktionieren. Es wäre ja nicht so offen illegal wie das, was die in Amerika gemacht hatten, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Also man sucht damals wie heute Talente bei den armen Schichten, also Hochbegabte, ja? Die will man abfischen, aber ansonsten will man die unteren Schichten einfach loswerden. Man identifiziert, das war der Plan, die untersten 10% und macht die so richtig fertig, dass sie sich nicht fortpflanzen können. Und dann, wenn die 10% irgendwie im Griff sind, dann sucht man die nächsten 10%. Also wer sind die nächsten 10%, die man hier listen kann und halt eben dann hier fertig machen kann. Und immer so weiter und so weiter. Und dann so die reichen Leute damals, Harriman und die Harrimans, Rockefellers und so. Und dann hättest du irgendwann nur noch die angelsächsische, weiße, germanische Herrenrasse übrig, die nordische Rasse übrig. Nur noch diese Leute. Aber wenn man dieses Konzept halt wirklich dann mal weiter und weiter denkt, dann blieben ja irgendwann wirklich nur noch Welfen, Wettiner und Reginare übrig. Dann niedere Abkömmlinge dieser hochadligen Familien, diverse Hochbegabte und ein paar Leute extra. Und das wär's dann. Und die bevölkern dann die Welt und sonst niemand. Puh. Also ich muss den Autor mal kontaktieren. Ich glaube, der macht noch eine Show. Dieser Mr. Black. Also der Hochadel hatte ja sehr viele uneheliche Kinder und deswegen gibt es natürlich dann einige Leute in Europa, die ganz, 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 ganz entfernt abstammen vom Hochadel und so. Das zählt bei denen anscheinend schon einiges. Also, das heißt, Eugenik ist jetzt nicht unbedingt Brachialmethoden. Eugenik ist jetzt nicht das, was sich das dieses typische Verschwörungspublikum vorstellt, dass da jetzt dann irgendwie offiziell die New World Order ausgerufen wird und dass dann irgendwie da... Ja, so wie das halt immer so dargestellt wird. Nö, da gibt's viel elegantere Möglichkeiten. Und ich meine, wenn man die Leute halt eben dann voll brummt mit irgendwelchem ideologisch-politischen Müll, wie sollen die dann irgendwie zu anderen Leuten Vertrauen finden? Wie sollen die dann irgendwie Frauen finden vor allem, ja? Ich meine, stellen Sie sich mal vor, jemand macht Online-Dating und so ein Profil und gibt sich dann zu erkennen als MAGA Trump-Fan und so, ja? Also quasi schon ein Viertel zu einem Viertel Frauenhasser, ja? mager Hut und dann, oh, ich bin so oberchristlich und bla 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 bla. Und die einzigen Hobbys sind irgendwie Schießen und Videogames. Braucht man sich nicht wundern, wenn dann die Frauen sich denken, ah ah, no sir. Ja, und viele Leute sind halt einfach wirklich brutal langweilig, weil sie halt keine interessanten Bücher lesen und sich halt reinarbeiten wollen in die Welt. Ja, das ist das, was viele Frauen immer beklagen, auch in diesen TikTok-Videos, was ich da gesehen habe. Wenn dann Frauen eben sagen, ja, sie streiten sich ständig mit ihrem Typen, weil sie nicht richtig kommunizieren. Das heißt, die entweder haben sie Sex miteinander oder sie hocken auf dem Sofa und gucken Netflix oder beide glotzen jeweils auf ihre Handys und so. Und die Frauen meinen, wir wollen nicht kommunizieren, wir sollen doch kommunizieren über alles Mögliche und dadurch diese Bindung schaffen. Und die Männer, die sind da völlig blank oft, sind wirklich absolut schlecht, was das anbetrifft. Und dann streiten sie sich mit den Frauen rum und kommen dann nie auf irgendwie einen grünen Zweig und können dann nie so eine richtige Beziehung aufbauen. Vergleichen wir das mit dem Adel und dem Hochadel und generell den höheren Schichten, die kommunizieren. Und zwar sehr, sehr gut. Ja, die benutzen ja, also der Hochadel benutzt ja seine Frauen vor allem seit vielen, vielen hunderten Jahren als geheimdienstlich und anderweitig voll verwendbare Assets in der Familie. Und die bilden sich und die lesen sich. Ja, eine der wichtigsten Finanziers und Managerinnen übrigens für die moderne Eugenikbewegung, das war die Frau von Harriman. Der alte Harriman war verstorben, dieser Skull and Bones Familie. Und die Frau hat das dann alles gemanagt. Weil so funktioniert das. Das heißt, der Mann stirbt, okay, du hast immer noch die Frau und die ist genauso fit. Was halt Imperialismus anbetrifft und dieses Management anbetrifft und so. Ja, das heißt, das Eugenik ist nicht unbedingt, Eugenik bedeutet nicht unbedingt Holzhammermethoden und offene Methoden. Ja, oder wenn jemand zu erkennen gibt irgendwie beim ersten Date oder sowas, ja, dass jemand seine Informationen alle nur aus Telegram bezieht, dann laufen viele Frauen auch nämlich davon. Ja, also entweder sind Leute todlangweilig oder haben halt irgendwie total feste Meinungen, sind total fest überzeugt, sie wissen alles und sie kapieren alles. Aber das kommt halt einfach nicht gut an, weil die Frauen denken sich dann, naja, ich habe keinen Bock auf einen Fanatiker und die Frauen denken sich dann, ich habe keinen Bock, wenn der jetzt schon so langweilig ist, dass du den dann ertragen musst, ein Jahr lang, zwei, fünf, zehn, 50 Jahre lang. Machen die einfach nicht. Aber umgekehrt gibt es auch langweilige Frauen, es gibt auch fanatische Frauen. Grün, links, total verbohrt und so, aber das ist oftmals nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Ja, meine Frau war auch als Teenager bei den Grünen und halt so und hatte auch erstmal so ein paar Erfahrungen sammeln müssen, um zu merken, wie kaputt diese Bewegungen da alles sind und wie hohl Aktivismus ist. Oder hier noch so ein Beispiel für Eugenik, was niemand so richtig kapiert hat. Also amerikanische Medien wie Fox News, OAN, Newsmax, die finanziert werden von Milliardären und halt, was ich haben Querverbindungen zu CIA und so, finden da zu Näheres auf recenter.com. Und diese Sender taten dann jetzt lange Zeit so, als sei die Corona-Pandemie halt ein Witz. Ja, die Krankheit sei ein totaler Witz und die Krankheit wird übertrieben von den Linken und ist also eine linke Verschwörung. Das heißt, man hat einfach mal wieder ein Thema genommen und politisiert. Die eine Sichtweise sei links, die andere Sichtweise sei rechts. So kann man das mit jedem Thema machen. Auch bei der nächsten Krise, irgendeine Bankenkrise oder Cyberkrise, Blackout, whatever, irgendein neuer Krieg, man wird das auch wieder in diese verschiedenen Kategorien reinpolitisieren, einfach damit die Leute sich streiten. Ja, und dann, also dem Publikum von diesen Sendern und Fox News hat ein altes Publikum. Der durchschnittliche Fox News-Gucker ist, glaube ich, mindestens 50 Jahre alt. Das heißt, und die Amerikaner sind sowieso stark übergewichtig. Also hast du eine absolute Risikoklientel, die da zuschauen. Und diesen übergewichtigen älteren Amerikanern wird dann eben dann erzählt, lasst euch bloß nicht impfen und die Krankheit ist ein Witz und so. hinter den Kulissen hast du irgendwie eine 90-prozentige, oder ich weiß nicht genau, was es war, so eine 90-prozentige Impfrate bei dem Personal von Fox News. Aber dem Publikum wird erzählt, bla bla bla. Und das Ergebnis war, dass hunderttausende Menschen gestorben sind. Hunderttausende Menschen sind gestorben. Einige davon anscheinend ältere, konservative Menschen. Das heißt, es war nicht der Staat, der da plötzlich kam und dann irgendwie Grandma und Grandpa eingesammelt und erschossen hat, sondern man hat den Leuten die Leute einfach zugeschwallt. Die Leute treffen schlechte Entscheidungen, trinken sowieso die ganze Zeit Bier. Ja, das heißt, sie sind halt, wenn sie abends Fox News gucken, dann auch nicht wirklich 100% da geistig. Und dann bringen die sich selber im Prinzip in ein großes Risiko, sterben an Corona unnötig. Und der Staat ist fein raus. Der Staat sagt, haben wir nichts damit zu tun? Das war die Entscheidung von dem Fox News Gucker. Also da werden Leute, und auch so Verschwörungsmedien haben wir da mitgetrommelt, so wie Alex Jones Infowars. Aber selber tun sie dann so, als seien sie die Durchblicker. Ja, gerade so Alex Jones Infowars. Sie seien die Durchblicker, sie klären die Leute auf über Eugenik und sie klären auf über den Plan der neuen Weltordnung, wo die bösen Linken und so und die linken Milliardäre, dass die dann irgendwie dann die Menschen umbringen wollen. Und in Wirklichkeit half irgendwie Infowars, half Alex Jones und Infowars mit, da die Leute dazu beschwallen, dass die dann schlechte Entscheidungen treffen und dann Tod auf der Intensivstation enden. Wenn sie es überhaupt in die Intensivstation schaffen, so wie der eine wichtige Angestellte von Infowars, dieser Rob Dew, ich habe eh nichts mehr von dem gehört. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht auf dem neuesten Stand, aber der bekam ja so übel Corona, dass der vielleicht auf Monate hinweg kaputt ist oder vielleicht Dauerschäden hat. Aber hey, diese Medien tun so, als seien sie die großen Aufklärer über Eugenik und meinen dann, sie haben ja das ja schon immer gesagt und wie in einem alten Film Endgame und uns kann man ja vertrauen und so. Aber Infowars hilft dann mit oder Fox News, die helfen dann irgendwie indirekt mit, da hunderttausende Leute da ins Grab zu kriegen. Vor allem konservative ältere Leute ins Grab zu kriegen. Wow. Also am besten ist es natürlich, man schafft einfach ungünstige Umstände für die Leute, zieht die Leute aufs Glatteis, redet ihnen schlechtes Verhalten ein. Und du zwingst die Leute, die Kinder zu diesen schrecklichen Schulen zu gehen. Und so 10% oder was ich so 7, 6 bis 10% der Schüler sind ja entweder richtig, richtig, richtig bös narzisstisch oder sogar psychopathisch. Und in diesen Meatgrinder fütterst du dann halt eben dann alle möglichen Kinder. Vor allem auch Kinder aus problematischen Haushalten, weil die Eltern schon irgendwie einen Dachschaden haben oder andere Probleme. Und wenn du halt eben dann irgendwelche Schwächen hast oder Schwächen zeigst, wirst du in der Schule natürlich dann gemobbt und fertig gemacht von den Anführern und so. Und dafür ist die Schule dann letztendlich da, um dich halt dann möglichst runterzuziehen. Ist die Wahrscheinlichkeit eher höher, dass du dann einsam lebst und dann klappt das irgendwie in dem Online-Dating nicht so richtig und dann hörst du auf im Internet natürlich wieder immer nur Internet, hörst du dann, das sind nur die Frauen sind schuld dran, nur die Frauen sind schuld dran und du musst jetzt irgendwie Trump wählen und so und dann wird alles besser. Und wenn genügend Männer, frustrierte Männer da irgendwie hier so sich hier so abstinent leben, so hier sich von Frauen, also zölibatär leben, sich von den Frauen fernhalten, dann haben wir irgendwann ein Movement, wir haben die kritische Masse zusammen und dann können wir Bedingungen stellen und die Frauen beugen sich dann den Bedingungen. So wird das den Leuten dann erklärt. Also so schaffst du natürlich die Situation, dass Leute keine Kinder haben. Also ich hatte ja kürzlich die Sendung über diese Männer-Influencer und so und Da werde ich noch ein bisschen mehr dazu machen. Und bei diesen Horror-Stories, ich meine, es gibt genügend Frauen, die auch Horror-Stories haben, also Horror-Stories über Männer erzählen. Und die reden dann, und die werden dann auch hier umgarnt von militanten Feministen und sagen, alle Männer sind so, die meisten Männer sind so. Keiner traut dem anderen mehr. Und wenn manchmal so Horror-Stories erzählt werden, weißt du auch nicht im Netz, ist das jetzt echt oder ist das einfach nur total gefärbt oder hat sich der Influencer die Geschichte selber ausgedacht? Das wäre ja nicht schwer. Wenn du so einen Kanal hast und du willst dann irgendwie 3, 4, 5 Mal die Woche ein Video bringen, dann kannst du irgendwann die Texte auch selber schreiben. Ja, und dann hockst du dich irgendwie vor die Webcam und so oder vor die Handykamera und erzählst dann, oh, Joe Schmo Blows Idaho hat mir Folgendes geschrieben, bla 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 bla. und die furchtbare Frau und jada jada jada. Oh, das ist genau das, was wir immer gesagt haben. Das ist genau so, wie wir es immer gesagt haben. Weißt du ja nicht, ob das alles so echt oder fake ist online. Und beiden Seiten wird eingeredet. Also den Frauen wird eingeredet, Männern wird eingeredet. Schau auf deine Karriere, nur auf dein Geld, nur auf deine Karriere. Trau nicht dem anderen, trau keinem anderen und so. Und dann haben die Leute hinterher natürlich dann keine Erfahrung mit langanhaltenden Beziehungen im Zusammenleben. Und wenn sie dann 35 bis 40 sind, dann ist es entweder zu spät für Kinder oder wenn sie dann Kinder haben. Ich meine, willst du mit 40 zum ersten Mal, mit 40 Jahren oder mit 42, 43 Jahren zum ersten Mal Vater werden? Bis das Kind erwachsen ist, bist du 60. Willst du mit Mitte 40 da Windeln wechseln und das und jenes? Ich meine, geht auch, ja, aber ich meine, ich bin jetzt 37 Jahre alt und mein jüngstes Kind ist 7. Also keine Windeln mehr, kein Blödsinn mehr. Es gibt genug reale Horror-Stories. Und ich meine, das Witzige ist ja, mein Vater war ja natürlich dann in der Ära, mein Vater war in der Ära vor dem Internet. Ja, und trotzdem ähnelt das so ein bisschen so dieser Red Pill-Bewegung, wie der da gedacht hat. Das heißt, er lebte auch halt, also hatte schon Beziehungen natürlich, aber das hielt alles irgendwie nicht so. Und dann lebte er auch immer wieder über lange Strecken alleine und solo. Und dann war er schon so, ich glaube, 35. Oder so 35, 36. Er war schon so 35, 36 Jahre alt. Und dann hat er gedacht, okay, jetzt ist er beruflich etabliert. Er war dann, glaube ich, schon, also er war schon bei Siemens aufgestiegen oder schon Beamter, hat dann gewechselt. Genaue Timeline müsste ich nochmal exakt rekonstruieren. Auf jeden Fall war er beruflich etabliert und hat sich dann gedacht, er sucht sich jetzt eine junge Frau, also Anfang bis Mitte 20, und die muss aus einem erzkonservativen Kuhdorf kommen. Die darf nie gelernt haben, wie man Nein sagt, wie man für die eigenen Interessen einsteht. Und diese junge Frau muss ihm finanziell unterlegen sein, physisch unterlegen sein und so weiter und so fort. Und so hat sich mein Vater dann meine Mutter rausgesucht. Also genau so, wie das halt eben dann heute teilweise den Leuten empfohlen wird im Internet. Oh, warte, bis du 35 bist. Bist du beruflich etabliert und dann holst du dir irgend so ein junges Mädchen, die halt nichts hat. Und und wie ist das Ganze dann ausgegangen? Naja, mein Vater dachte dann, er will sich so bequem einrichten wie möglich. Das heißt, er war dann Beamter, natürlich so wenig gearbeitet wie möglich, war dann auch mit 50 oder so, 51 im Vorruhestand. Hat dann auch keinen Bock gehabt, sich dann persönlich irgendwie weiterzuentwickeln, sondern er wurde immer schlimmer, hat sich immer weiter rückwärts entwickelt. War so der typische Haustyrann und wurde dann von meiner Mutter verlassen und auch von den Kindern verlassen, weil man es mit dem Typen überhaupt nicht ertragen konnte. Und natürlich kam dann von ihm hinterher dann dieses Geseier, oh, er ist das Opfer, alle sind so gemein zu ihm und es ist ja alles so im Manzentum, dass er dann verlassen wird, nachdem er halt quasi jahrelang versagt hatte als Vater und als Ehemann und so. Also es ist, jeder Fall ist individuell. Es gibt gewisse Muster, es gibt gewisse Persönlichkeitsstrukturen und so, auch Persönlichkeitsstörungen, aber man muss dann immer jeden Fall genauer anschauen. Manchmal ist der Mann wirklich der Bad Guy, manchmal ist es die Frau, manchmal sind es beide, manchmal sind beide schrecklich. Und da kann man sich natürlich dann überall die Finger verbrennen. Das Buch War Against the Weak, Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race, Expanded Edition von Edwin Black, auch der Autor von IBM and the Holocaust. Die Arbeit an IBM and the Holocaust war schon sehr anstrengend, weil er brauchte dafür viele Forschungspartner auf vielen verschiedenen, in vielen verschiedenen Ländern und so. Waren, glaube ich, teilweise bis zu 1000 Leute beteiligt an der Recherche. Und er meinte dann, diese Eugenik-Kampagne da in Amerika und teilweise auch dann weltweit, wurde exportiert, diese Eugenikampagne nachzuvollziehen und zu erforschen in den ganzen Archiven und so. Das war sogar noch schwieriger als den Holocaust zu erforschen und IBMs Rolle, weil halt die vielen Archive überall verteilt sind und weil vieles auf der lokalen Ebene dann gemacht wurde, was dann weiter oben dann beschlossen wurde. Also auch hier wieder sehr wissenschaftliches Buch, sehr viele Leute beteiligt, sehr viele Archive ausgewertet. Edwin Black ist eben kein Schwurbler. Edwin Black ist halt kein typischer Verschwörungsautor. Ja, man braucht diese typischen Verschwörungsautoren gar nicht. Diese Influencer im Netz, weil die können ja alle nix. Ja, die ernähren sich da, die nähren sich da, die zehren da nach wie vor von irgendwelchem alten Käse. Der dann zurückgeht auf die John Birch Society. Und die John Birch Society wurde dann finanziert von Koch Industries und diesen reichen Leuten. Ja, das heißt, wir haben halt diese Schwurbler, diese typischen Verschwörungsschwurbler. Und dann haben wir die Anti-Schwurbler, also die Aktivisten, meistens Akademiker, Anti-Schwurbler, die dann halt eben dann ganze Zeit halt eben dann versuchen, diese Verschwörungsschwurbler da zurückzudrängen. Und die Anti-Schwurbler machen sich dann den Fehler, sie scheren alles über einen Kamm, sie attackieren bloß einfache Ziele, das heißt, sie suchen sich dann halt so die offensichtlichsten Deppen raus und entlarven dann, was sie dann für einen Schrott erzählen und so. Und damit hat sich's. Und wenn es dann eben dann darum geht, ja, wie weit gehen denn tatsächlich kriminelle Geheimoperationen oder halt organisiertes Verbrechen des höchsten Ordnungsgrades? Wenn man diese Fragen stellt, dann sind diese Anti-Schwurbel-Aktivisten total überfragt. Sie wissen, sie kennen sich damit eigentlich gar nicht wirklich aus. Sie murmeln dann vielleicht noch was in ihren Bart. Ja, es gab mal diese illegalen Tuskegee-Syphilis-Experimente. Es gab MK-Ultra und so. Aber sie haben diese Sachen sowieso bloß ganz oberflächlich angeguckt und meinen dann so, ja, aber das kam ja dann doch irgendwie raus. Also wollen wir es nicht als Verschwörung zählen lassen. Und es war ja teilweise vielleicht sogar legal und bla. Und es war ja nicht so groß. Und dann schlussfolgern sie wieder draus aus ihren Mutmaßungen, dass halt es keine ganz großen illegalen Geheimoperationen geben kann und dass es auch keine ganz krassen Sachen gibt beim organisierten Verbrechen, also richtig hoher Ordnungsgrad. Also die Wissenschaftlerzunft sei an sich heilig, wird so getan. Die Wissenschaftler seien ja nur da, um die Welt zu verbessern, Aufklärung zu bringen und so. Aber dieses Eugenikprogramm in Amerika war massiv und kam nur zustande durch weitläufigen Wissenschaftsbetrug, bei dem viele Wissenschaftler mitmachten und mitverdienten. Also das heißt, es ist halt einfach so gewesen. Und deswegen gibt es halt eben dann auch, ist halt eben auch das Misstrauen angebracht bei hohen Universitäten, bei den etablierten Wissenschaftlern und diesen ganzen Kreisen und Verbindungen und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, wir waren ja auch nicht naiv bei dem Corona-Thema. Ich habe ja in alle möglichen Richtungen ermittelt. Biologische Kriegsführung, gezielter Angriff, Laborunfall und so weiter und so fort. Wir waren auch nicht von Anfang an begeistert, dass es dann hieß, ja, jetzt gibt es da einen relativ schnellen Impfstoff und so. Aber wir haben halt die verschiedenen Seiten beleuchtet und wir haben uns halt nicht eingeschossen auf diese irrsinnige, schwache Hypothese einer Fake-Pandemie. Also du musst da immer genau hingucken. Ja, das heißt dann, der große Angriff oder sowas, der kommt nicht unbedingt so plump um die Ecke mit so einem Corona-Impfstoff, wo jedes Land da oder jeder hin zum Kunstkanal genau reinschauen und so. Nee, richtige fiese Angriffe, die kommen halt meistens immer von hinten rum und man bringt dich eher dazu, dich selber zu ruinieren. Also man redet ja ein, lass dich nicht impfen gegen Corona bringt den Leuten noch mehr Unterhaltung und halt noch mehr Bierwerbespots, damit die Leute noch mehr Alkohol trinken und später Krebs kriegen oder einfach generell blöder agieren, als es eigentlich Sinn, wenn sie halt dauernd besoffen sind abends. Und dann sind sie am nächsten Tag halt eben dann auch beeinträchtigt. Also, das ist halt so der, also es ist wirklich erstaunlich, dass Alkohol legal ist. Ich meine, eine Sache, die einen so bremst, wow. Und dann, das heißt, man zieht die Leute da ins Elend rein. Das heißt, die Leute killen sich dann halt mit Essen und Alkohol und Bewegungsmangel und mit allem Möglichen. Und das reduziert die Zahlen, das reduziert die Leute. Da brauchst du jetzt keine Monster-Mega-Verschwörung in so einen Corona-Impfstoff reinpacken. Ja, genau der Impfstoff, wo alle Leute draufschauen, wo alle genau drauf konzentriert sind. Also, die ersten 6 Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, Hunderttausende Amerikaner durften sich nicht fortpflanzen, entweder zwangssterilisiert, dann in die Klapse gesteckt, Heiratsverbot, Annullierung von Ehen und so weiter. Die Täter waren Professoren, hohe Unis, Industriebosse und Regierungsbeamte. Und das Marketing lautete, die nordische Rasse zu bewahren. Damit kriegte man auch die Mehrheit zur Akzeptanz. 14 Millionen Leute sollten eigentlich sterilisiert werden. Die unteren 10% dann auch im Ausland, dann die nächst unteren 10% und so weiter. Also es waren jetzt nicht nur halt eben so die Leute, die anders aussehen, sondern auch White Trash, also halt verarmte Weiße. Arme Leute in den Städten wurden eingesammelt, Kleinkriminelle. Es gab sogar idiotische Ideen, Leute mit genetischen vererblichen Sehproblemen zu sterilisieren. Und diese Eugenik hat man aufgebaut auf jedem Kontinent. Und deswegen sieht man ja jetzt, wie das Bevölkerungswachstum wirklich da langsam ins Stocken kommt, langsam ins Stocken kommt. In manchen, also in Industrieländern, ist es sowieso schon am Kollabieren. Jetzt ist gerade die muslimische Demografie am Kippen. Und in ein paar Jahren kippt sogar die afrikanische Demografie, Lateinamerika und so, bis alles kippt. Und dieses Absinken, das kann dann auch natürlich dann sehr, sehr schnell ablaufen. Das ist so eine richtige Implosion. Ja. Und da wurde überall halt schon, wurden diese Hebel angesetzt. Das heißt, es ist ein Mythos, dass es immer nur aufwärts geht, aufwärts geht, aufwärts geht. Das hat man so den Rechten eingeredet, damit die halt dann irgendwie bestimmten Sachen zustimmen. Sondern die Eliten, also gerade die Angloamerikaner, die haben dann wirklich überall die Knöpfe gedrückt und die Hebel gezogen, damit halt dann die Bevölkerungszahlen irgendwann richtig, 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 richtig runtergehen. Und es ist dann halt eben dann scheinbar eine individuelle Entscheidung. Also der Spiegel hatte ja vor einer Weile so einen Artikel, wo es dann hieß, ja, mit der Wirtschaftskrise und so in Italien, wenn du da nicht einen besseren Job hast und so und eine gewisse Sicherheit hast, die Leute schieben das Kinderkriegen hinaus, weil sie wissen, wir können uns das nicht leisten oder wir leisten uns das später oder höchstens ein Kind. Und man weiß auch, Leute, die dann zu früh Kinder haben, die haben dann richtig, richtig Horror wegen den ganzen Geldproblemen. Ja, und man schafft also die äußeren Umstände und dann denken sich die Leute, ah nee, Kinder ist nichts für mich. Nein, 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 nein. Und viele Frauen denken sich, wow, ich traue keinen Männern per se. Frauen denken sich dann, nee, ich will meine Karriere, weil ich will nicht abhängig sein von irgendeinem Typen. Und dann werden die Anforderungen immer weiter nach oben geschraubt. Wenn du eine richtige Karriere machen willst, dann darfst du es nicht unterbrechen und so haben die Leute weniger und weniger und weniger Kinder, auch jetzt teilweise in Afrika schon, in Asien und generell, da hat man halt einfach die Frauen mehr gebildet. Ja, also Frauen haben Rechte, das heißt, so funktioniert eure Vagina, so funktioniert die Fortpflanzung. Viele haben ja wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen in manchen Ländern. So funktioniert Verhütung und du musst keine 10 Kinder auf die Welt bringen oder 20. Und so weiter und so weiter. Und du kannst auch Geld verdienen und deine eigenen Entscheidungen treffen. Und diese Bildung von Frauen und Verhütungsmittel und so, diese Sachen die größte Auswirkung auf die Demografie. Und, wie gesagt, ich habe mir die entsprechenden Bücher gelesen, finde meine Literaturliste auch auf recenter.com, kommentierte Fachliteraturliste. Wir sind da sehr transparent und da steht eben auch genau aufgelistet. Großer Faktor ist auch Religion. Also wenn man so traditionelle Religion da, wenn das nicht mehr so zieht, dann haben die Leute auch weniger Kinder. Ja, und Armut und wirtschaftliche Probleme, das ist dann nicht mehr der entscheidende Faktor. Aber wenn Leute immer denken, ja, irgendwelche armen Länder, die haben dann trotzdem irgendwie 10 Kinder pro Nase oder sowas. Sobald die Bildung der Frauen dazu kommt und ein paar andere Sachen, dann ist Armut zusätzlich noch ein begrenzender Faktor und die Leute haben weniger und weniger Kinder. Ja, das heißt, die Nazis kopierten das dann, was die Amerikaner da vorgemacht hatten oder halt was die Amerikaner also nicht nur vorgemacht hatten tatsächlich, sondern auch die ganze Forschung dahinter und Pseudowissenschaft von den Angloamerikanern. Also da wurden die Nazis davon inspiriert. Gab auch diverseste Korrespondenzen und so, Überschneidungen. Es hieß auch immer, der Nationalsozialismus sei nur angewandte Biologie. Man benutzte diese IBM Hollerith-Lochkartenrechner und so weiter und so fort. Große Geldgeber, Harriman Eisenbahn-Unternehmerclan, Rockefeller Foundation, Carnegie Institution und ihr Eugenic Enterprise beim Cold Spring Harbor Complex. Also Carnegie hatte auch rassistischen Aktivismus betrieben, damit Hunderttausende jüdische Flüchtlinge abgewiesen wurden und kein Visum bekamen für die USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Eugenik in den USA unter neuem Namen weiter. Sowohl Carnegie als auch die Harrimans und die Rockefellers sind wohl alles nur Strohmänner gewesen, Tarnfirmen gewesen für den Anglo-Adel, für den Hochadel. Also das siehst du bei den Rockefellers, die waren involviert in Geheimdienste, hatten einen totalen Fimmel mit dem britischen Adel. Andere, also die Harrimans, so eine klassische Skull-and-Bones-Familie, es geht auch zurück auf britische Geheimdienste. Und Geheimdienste waren halt nicht immer nur Behörden. Das kam erst später. Sondern das lief halt in den Jahrhunderten vor dem 20. Jahrhundert halt ab über Privathäuser. Das wurden dann benutzt, also von halt den reichen Leuten, adligen Leuten. So, ich lese auch gerade das Buch The Secret Royals, das ist relativ neu. Endlich mal, wo sich Leute mit dem Thema auseinandersetzen, wie weit geht das Geheimdienstwesen zurück, also das professionelle Geheimdienstwesen zurück. Sehr interessantes Buch. Das lese ich auch gerade hier nochmal, hier MI6. Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence Service von Stephen Dorrell. Also man muss schon eine gewisse Vorauswahl treffen. Wenn ich immer sage, oh, wir müssen Bücher lesen, die Leute müssen Bücher lesen, dann fühlen sich manche nämlich eben getriggert, weil sie nur vom Bildschirm sitzen und regen sich dann auf. Ja, aber es ist doch alles, es ist vollkommen gleich, ob man jetzt im Internet glotzt oder sich was anhört oder ob man Bücher liest. Das sei vollkommen gleich und man dürfe ja nicht einfach irgendwie so, es wäre ja schlecht, wenn man einfach die falschen Bücher liest und man sich dann irgendwie die falsche Propaganda reindröbt in falschen Büchern und so. Ich meine, natürlich muss man eine gewisse Vorauswahl treffen, thematisch. Ja, natürlich musst du auch mehrere Bücher lesen zum selben Thema, mehrere Perspektiven kriegen. Und du willst halt Bücher, Autoren, die möglichst wissenschaftlich sind und möglichst kritisch zugleich. Ja. Also manchmal musst du dich begnügen mit einem wissenschaftlichen Buch, das unkritisch ist gegenüber dem Establishment. Aber man sollte sich nicht begnügen mit einem Werk, das kritisch ist gegenüber dem Establishment, aber unwissenschaftlich. Okay? Dann sieht man halt eben dann in der Geschichte von diesen Großunternehmern und Raubbaronen, das waren ganz normale Leute, die dann irgendwie rekrutiert wurden und dann bekamen sie halt dann Fördergelder von woher und dann kamen dann die Wissenschaftler von der Royal Society und der American Academy of Sciences und dahinter steckt wohl ein adeliger Geheimdienst, weil die hatten nämlich, der Adel hatte das Geld, die Geheimdienste und die Wissenschaft unter Kontrolle und damit konnte man eben dann ganz leicht diese großen Konzerne schaffen und aufbauen. Man setzte halt dann Leute hier an die Spitze und tat so, als seien das die Besitzer. Aber formell auf dem Papier Firmenboss zu sein, heißt nichts erstmal. Das heißt noch gar nichts. Das weiß jeder Profi-Ermittler von der Polizei, von halt der richtigen Polizei, das weiß auch jeder Geheimdienstler. Aber bei den Verschwörungsmedien und bei den gewöhnlichen Spießern ist das immer noch nicht verstanden worden. Oh ja, der besitzt das und der besitzt das. Das weißt du doch gar nicht, wem das alles wirklich gehört. Also wenn ein Geheimdienstler auf irgendeine Firma stößt, dann denkt er sich, okay, wahrscheinlich gehört es irgendwem anders als der auf dem Papier steht oder jemand anders zieht da die Fäden. Da muss man erstmal genauer nachgucken. Man kann da nichts als gegeben betrachten. Ja, also die hohen Elite-Universitäten waren beteiligt an der Eugenik. Das waren dann die Anführer, auch in der Genetik und Medizin und so. Und da sollen wir dann heute diesen Anti-Schwurbler-Aktivisten vertrauen. Also die Rockefellers waren auch in Biowaffen involviert. Ja. Und dann erzählen uns heute irgendwelche Akademiker, irgendwelche Sozialforscher und so, die erzählen uns dann, man muss einfach dem Establishment vertrauen, dem System vertrauen. Alles andere ist ja nur dumme Verschwörungstheorie das ist ja undenkbar, dass da mächtige Leute sich zusammentun und da im größeren Stil irgendwelche illegalen geheimen Dinge tun. Das ist so undenkbar. So implausibel. Dann in Europa und in den USA hat man in den letzten Jahrzehnten den Migrantenanteil erhöht und Geld reingepumpt in Verschwörungsmedien. Also man hat jetzt nicht diesen ursprünglichen Plan gefahren wie in Amerika, 10% der untersten Schicht, also die untersten 10% quasi eliminieren, die nächsten 10%, bis irgendwann nur noch die nordische Rasse übrig ist. Nee, man hat irgendwann gesagt, wir bringen einfach einen Haufen Migranten rein und die Leute schreiten sich dann wie blöd. Und für die Leute, die halt misstrauisch sind und frustriert sind, denen geben wir dann so eine kontrollierte, gesteuerte Verschwörungsmedienszene, damit die sich beschäftigen können damit. Naja, und dann Koch Industries bezahlte dann die John Birch Society, von der alle bedeutenden deutschen Buchautoren in dem Genre abgeschrieben hatten. Also Ablenkung auf diese vermeintlichen Weisen von Zion und das Märchen von den guten Superreichen gegen die bösen Superreichen. Also die Kochs sind die Guten, Rockefeller seien die Bösen. Man braucht diese üblichen Verschwörungsschwurbler nicht. Absolut unnütz. Bis heute ist mir noch nicht in den Sinn gekommen, was für einen Nutzen diese Leute tatsächlich haben sollen. Außer natürlich, sie nützen natürlich dem Establishment. Also man hetzt da die Leute gegeneinander auf. Christen gegen Juden. Weiße gegen Nicht-Weiße, Muslime gegen Nicht-Muslime und so weiter und so fort. Also die Recherche für das Buch war sehr schwierig. Es wurde oftmals versucht, eine Dokumentenanfrage zu blockieren mit dem Argument, das würde das Ärztegeheimnis verletzen, also das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Aber das waren ja keine richtigen Patienten damals. Das waren Teenager, das waren Opfer. Das lief industriemäßig ab. Teenager wurden entführt, dann Zwangsarbeit, Inhaftierung, Entlassung nur, wenn die Familie der Sterilisation zustimmte. Und diese Anglo-Eugeniker, die wollten halt Angelsachsen. Sie wollten germanisch, also poströmisch-germanische Kreise. Also an der Spitze dann der Hochadel, Welfen, Wettiner, Reginare. Und dann halt so die entfernteren Abkömmlinge von denen und dann noch entferntere Abkömmlinge von denen und ansonsten halt nichts mehr, außer halt so ein paar Service-Leute und ein paar Hochbegabte aus anderen ethnischen Gruppen. Das ist anscheinend die Vorstellung. Ja. Und das war eben auch einer der vielen Gründe, warum die Nazis dann so ein blindes Vertrauen fast schon hatten in die Adligen auf deutschem Boden. Obwohl diese Adligen auf deutschem Boden, die überall ihre Geheimdienstnetzwerke aufgebaut hatten über die Jahrhunderte, die Nazis vertrauten diesen Hochadligen, weil diese Hochadligen halt diese Rassenideologie hatten. Und die Nazis sahen dann darüber hinweg, dass diese Adligen eigentlich verwandt waren mit Britannien, dem Kriegsgegner. Man hat sich auch einreden lassen, die jüdischen Weisen von Zion hätten den Adel in Britannien entmachtet und der Adel, die wollen wieder an die Macht und wenn der Adel da drüben mit den Nazis zusammenarbeitet, dann kann das funktionieren und so. So hat man die Nazis in die Falle gelockt. Billiger Propaganda. Francis Galton, einer der größten Namen in der Eugenik, der war so ein Zählfanatiker, er wollte alles zählen, er war so wie Graf Zahl in der die Muppet Show oder Sesamstraße. Er machte riesen Fortschritte übrigens in der Meteorologie, in der Wetterforschung, aus der dann die Klimaforschung rauskam. Und das im Jahr 1863. Er selber und solche Familien wie seine hatten immer wieder genetische Schäden wegen dem ganzen Inbreeding. Hochadel sowieso, aber das ging dann wieder, das war in Ordnung. Galton studierte dann die Stammbäume von Wissenschaftlern und meinte dann, das zieht sich halt eben dann durch die Generation hindurch. Das heißt, der Vater und Großvater, die waren schon in der Royal Society und an der Uni und dann die Söhne gehen auch an die Uni und machen dann im selben Feld und so. Also war dann eben der Gedanke, Intelligenz und das ganze, dieses ganze edle Gedöns, das vererbt sich. Und genauso sehe man bei den armen Schichten, arme Eltern haben meistens arme, nichtsnutzige Nachkommen und das ist alles in den Genen. Hat nichts damit zu tun, dass diese armen Leute ausgebeutet wurden über die Jahrhunderte von dem Adel als Leibeigene. Nein, das ist einfach nur die Genetik, hieß es. Und Galton erfand den Begriff Eugenik. Der hat da ein bisschen rumgespielt auf so einem Zettel und so. Also wenn jemand mit guten Genen und jemand mit schlechten Genen sich fortpflanzt, sei das eine Spirale nach unten. Das heißt, die Qualität wird immer mehr aufgelöst werden und so. Und das war alles damals neu. Das heißt, viele von den Wissenschaftlern, die waren sich da nicht sicher, wie stark man diese Erkenntnisse von Bohnen und Hühnern auf Menschen übertragen kann, weil Menschen halt sehr kompliziert sind. Aber die Oberreichen, die Oberhonschos, die Overlords, die haben natürlich dann gesagt, wir übertragen das sofort auf die Menschen. Und haben dann halt diesen Prozess in Gang gesetzt, um die Leute da zu kontrollieren. Und ich meine, es war ja damals schon klar. Natürlich, wenn jetzt deine Gene so sind, dass du, bist halt überdurchschnittlich intelligent, gesund und so weiter und so fort. Wenn du jetzt dich mit jemandem fortpflanzt, der halt alle möglichen genetischen Schäden hat und unintelligent ist, dann ist es natürlich ein Risiko für die Kinder. Also so weit kann man das schon nachvollziehen. Ja? Also der eine oder andere kennt vielleicht diesen Film Idiocracy. Ich glaube, es war Mike Judge, der Schöpfer von Beavis and Butthead, wenn mich nicht alles täuscht. Und Beavis and Butthead war ja auch so ein bisschen, schlug ja auch so in die Kerbe. Also Beavis and Butthead war ja für die MTV-Generation. Diese zwei Vollidioten, die sich in Musikvideos reinknallen und dann in der Schule und anderweitig immer dummen Unfug anrichten, weil sie halt wirklich so blöd sind. Und dann haben sie halt dieses Drehbuch geschrieben für den Film, also so ein Typ mit einem IQ von 100, also absoluter Durchschnitt, der wird dann eingefroren, 100 Jahre später oder so, wacht er wieder auf und stellt fest, die Welt ist unglaublich dumm geworden und er ist jetzt der schlaueste Mensch und muss dann irgendwie dann den Leuten helfen. Und Terry Crews spielt dann den Präsidenten Camacho mit seinem Geballer und so. Und das ist halt so das Gegenmodell, also halt nicht Eugenics, sondern Dysgenics, also wenn halt alles dann wirklich eine Spirale nach unten ist. Und man sieht am Anfang vom Film, die hochbegabten Akademiker, die haben dann halt ein Kind oder gar kein Kind und lassen sich Zeit. Und irgendwelche Trailer-Trash-Leute, die haben dann irgendwie schon 5 Bratzen und die Frau ist wieder schwanger. Also man kann gewisse Grundprinzipien natürlich nachvollziehen, ja, es ist ja auch irgendwo Sinn und Zweck, das ist auch in unseren Genen so drin, dass wir halt dann irgendwie möglichst starke Partner anstreben. Wir sind nur nicht einfach so per Geburt in der Lage, das so zu beurteilen, sondern oftmals wird halt eben dann, werden andere Leute falsch eingeschätzt und das führt dann zu Problemen. Wir Menschen sind halt komplizierter. Das ist nicht wie bei den Tieren, wo du sehen kannst, okay, der ist dominanter im Kampf als der andere, der hat den geschlagen, der rennt schneller, der hat mehr Muskeln, also ist er der Anführer oder er der bessere Partner. Also das heißt, man kann natürlich nicht alle möglichen Eigenheiten von uns Menschen hier außer Acht lassen, aber wenn halt eben dann psychopathische, narzisstische Eliten hier hinter so einer Agenda stecken, dann wird es natürlich dann ziemlich, ziemlich übel. Ich weiß nicht, ob jemals die Hintergrundgeschichte von Beavis und Butthead irgendwie mal ergründet wurde, warum die so doof sind. Oder warum sie noch dümmer sind als ihre Mitschüler. Oder woher, ich weiß gar nicht mehr, woher die Idee kam für Beavis und Butthead. gab ja, glaube ich, vor kurzem einen Reboot von der Serie. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dann. Ja, das heißt, der Melting Pot Amerika mit den ganzen Migranten. Melting Pot war eher eine schöne Wunschvorstellung, sondern es gab halt eben dann haufenweise abgeschottete Minderheiten, die als Flüchtlinge und Migranten kamen, zwischen 1890 und 1920. Also Native Americans, es gab die African Americans, befreite Sklaven, es gab halt dann chinesische Arbeiter und Flüchtlinge und aus allerhand Ländern. Es war ja auch im Interesse der Oberschicht, dass die gewöhnlichen Leute nicht zusammenfinden. Ja, Mexican Latinos, Italians und so. Also da wurde sicherlich auch einiges gedreht, damit die Leute halt einfach dann sich nicht weiterentwickeln. Es gab die Vorstellung von Born Criminals. Also du wirst als minderwertiger Verbrecher geboren. Mal dann gedacht, die Kopfform sagt dir einiges aus, diese Pseudowissenschaft der Phrenologie und so. sogenannte Beady Eyes würden halt darauf hindeuten, dass jemand ein erblicher Krimineller ist. Und ich meine, es gab halt in Amerika, auch in der Nähe von so Nobelzentren, ja, so halt der Ostküste vor allem dann so, Virginia und so, da gab es halt auch immer nahe von den Zentren, gab es dann immer wieder so Mountain Folk. Das heißt, da waren dann so diese kleinen Berge und so, und das sind einfach Leute hingezogen, die dann einfach keine Chance gehabt hatten in der Stadt und generell und keinen Bock hatten auf diese Ausbeuterjobs. Die sind einfach dann die Berge gegangen und führten da irgendwie so ein lockeres Lotterleben. Haben sich halt irgendwie ernährt und hielten sich halt irgendwie über Wasser und so, manchmal auch mit halt Diebstählen und so. Und die wollten einfach abgeschottet leben. Und irgendwann haben dann die Reichen gesagt, nee, wir wollen diese Gebiete kaufen und da irgendwelche Sachen bauen. Also müssen diese Leute da verschwinden. Und die kassieren wir einfach ein. Wir sagen den Polizisten, die sollen einfach verhaftet werden und sterilisiert werden. Hauptsache, die verschwinden. Ja. Also die Carnegie Institution wollte die Spitze der Wissenschaft sein. Unter den Trustees war auch Kriegsminister Elihu Root. Die Eugeniker hatten nur Erfahrungen eigentlich mit Pflanzen und Hühnern. Anführer wurde dann der Zoologe Charles Davenport. 1932 begrüßte Davenport Ernst Rüdin, einen prominenten Schweizer Eugeniker und Rassenforscher, als Nachfolger in der Funktion des Präsidenten des IFEO. Rüdin, Direktor der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein Kaiser-Wilhelm-Institut, war Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene. Weitere prominente Persönlichkeiten der Eugenik, die mit Davenport in Verbindung gebracht wurden, waren Harry Laughlin, Havelock Ellis, Irving Fisher, Eugen Fischer, Madison Grant, Lucien Howe und Margaret Sanger. Nach Adolf Hitlers Machtergreifung in Deutschland unterhielt Davenport vor und während des Zweiten Weltkriegs Verbindungen zu verschiedenen nationalsozialistischen Institutionen und Publikationen. Er hatte redaktionelle Positionen bei zwei einflussreichen deutschen Zeitschriften inne und 1939 schrieb er einen Beitrag zur Festschrift für Otto Reche, der eine wichtige Figur im Plan wurde, die in Ostdeutschland als minderwertig geltenden Bevölkerungsgruppen zu entfernen. Tja, hätte man mal auf ein paar Strategen gehört, hätte man die Leute halt in Osteuropa nicht abgemurkst, sondern man hätte die Leute in Osteuropa halt eingebunden in die Befreiung von dem Sowjetkommunismus und man hätte dann, was ich, die Sowjets, also die Sowjetunion halt dann. Also man hätte da halt eben dann Stalin bezwingen können und diese Horrordiktatur da drüben bezwingen können. Aber nee, anstatt die Leute halt zu fördern, anstatt die Leute halt mit den Leuten zusammenzuarbeiten, hat man Leute halt abgemurkst und wie Dreck behandelt und das ging halt dann natürlich dann mächtig schief. Davenports Vater war ein miesepetriger, hyperchristlicher Freak, total geldgeil. Sein Stammbaum, mit dem er eine Obsession hatte, geht angeblich zurück bis ins Jahr 1086. Also, falls das stimmt, ja, dann wäre fast auf einer Stufe mit Welfen-Wedienern und Reginaren. Nur die erreichen eigentlich solche Levels an Kontinuität. Und dann, ja, dann gab es ums Jahr 1900 herum die Idee, alle Menschen der Welt in einer Datenbank zu erfassen mit ihrer Lineage, also wo die herkommen. Wer weiß, was es heute alles gibt. Das Eugenics Records Office wurde dann geschaffen. Man fütterte das mit Daten von Schulen, Wohltätigkeitseinrichtungen, Krankenhäusern, Gefängnissen, Shelters, also so Notunterkünften, Versicherungskonzerne. Ja, Folk-Datenschutz, ja. Und ja, dann kam E.H. Harriman, die alte Skull and Bones Familie, gab mehr Geld für dieses Unterfangen. Seine Tochter hatte einen Sommerkurs in Biologie besucht. Im Cold Spring Harbor Komplex, war auch eine Rassenfanatikerin. Welche versteckten Programme gibt es heute? Also wer halt eh schon geschwächt ist wegen den Eltern her, der hat extremen Druck und wird weiter nach unten gezogen. Wenn du aus stabilen Verhältnissen kommst und hart arbeitest, wirst du nach oben gezogen. Die Frau vom alten Harriman war dann nicht nur die Geldgeberin für das Programm, nachdem er starb, sondern machte Mikromanagement bei der Einrichtung. Also diese Oligarchen wirken wie fleißige Intelligence Assets, also einfach nur Agenten. Das Eugenics Records Office wollte die untersten 10% identifizieren. Das wären Millionen gewesen. Also 140 Millionen Menschen wollte man da, nee, 14 Millionen Menschen wollte man hier zur Zielscheibe machen. Segregation und Sterilization. Aus diesen Millionen könnten ja sonst weitere Millionen Menschen werden und Teil davon wäre dann im kampffähigen Alter, also Männer im kampffähigen Zustand und Alter, Und solche, ja, und davor fürchten sich die Eliten, dass halt zu viele Männer da sind, die halt kämpfen können. Weil diese potenziellen Kämpfer würden sich dann einem fanatischen Anführer unterwerfen und das wäre viel zu teuer, das abzuwehren und du hättest quasi eine neue Situation wie damals mit Napoleon, der dann über Europa hinweggerollt ist und halt die Welfen vor sich hergetrieben hat und die Reginarin Wettine. Dann stiegen die Rockefellers ein, höchsten Ebenen der Psychiatrie, Medizin und so weiter. Die Schwurbler, also die Standard-Verschwörungsinfluencer und so, die sind oftmals selber so unwissenschaftlich und unterschätzen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Das heißt, du hast halt eben ein Regime oder ein Imperium, Supermächte, die für diese Imperien, da arbeiten die besten Wissenschaftler dafür. Das heißt, sie haben wirklich einen sehr hohen IQ, die sehr viel gelesen, machen sich sehr viel Arbeit damit und mit solchen Leuten musst du mithalten können, okay? Ja, es reicht nicht einfach nur ein bisschen Copy and Paste zu machen bei irgendeinem Schlons. Und diese Anti-Schwurbler, die Anti-Verschwörungsaktivisten, die sind bei sowas eigentlich sehr, sehr still und leise. Das heißt, wenn man sie darauf ansprechen würde, auf dieses gigantische Eugenikprogramm in Amerika, dann würden sie vielleicht herumdrucksen, dass es ja irgendwie rauskam dann doch. Und solche harten Programme gibt es ja heute nicht mehr und so. Und deswegen sollte man immer allen vor dem System vertrauen. Aber die elitären Kreise bezahlten ja die sogenannte Aufklärung und kontrollieren die ganze moderne Wissenschaft. Die Taktik ist, immer die Untersten zu eliminieren. Jemand aus einer mittleren Ebene hat wenig Sympathien für die Leute ganz unten, ist ja beschäftigt, seinen Status zu halten und auszuweiten. Und es ist nicht immer nur einfach nur Gier und Narzissmus und so, was er den revolutionsunwilligen Mittelschichtern immer vorgeworfen wird, ja, sondern die haben wirklich alle Hände davon mit zu tun, sich um die Kinder zu kümmern, Arbeit zu kümmern, Haus und Hof und so, damit sie einfach nicht die Leiter runterfallen in der Gesellschaft, damit die Kinder halt nicht die gesellschaftliche Leiter hinunterfallen, weil die Leiter hinaufzuklettern ist unglaublich schwer. Runterfallen geht schnell. Ja, so ein bisschen Alkoholismus und paar Drogen, ein paar schlechte Entscheidungen und schon bist du runtergepurzelt. Aber wieder aufzusteigen, das ist mühselig und das kann ein, zwei, drei Generationen dauern. Ja, und deswegen sind halt viele Leute, die halt irgendwas haben, halt eben dann auch erpicht darauf, das zu behalten und auszuweiten. Und dann kommen halt immer so frustrierte Leute, die dann revolutionär gesinnt sind. Und oftmals die Anführer von diesen revolutionären Aktivistengruppen, die Anführer sind meistens auch total krank im Kopf, totale Monster. Und deswegen haben halt viele keinen Bock, sich solchen Bewegungen anzuschließen. Und wir haben es ja gesehen in diesem Routledge Handbook of Conspiracy Theories, angeblich die beste Forschung zu dem Phänomen von Verschwörungstheorien oder schlechten Verschwörungstheorien. In dem Handbook hieß es ja auch immer wieder, die Forschung zeigt, dass typischer Verschwörungsaktivismus die Aktivisten schwächer macht und unglücklicher macht. Das heißt, sie erreichen das Gegenteil von dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Sie wollen ja eigentlich sich zusammenrotten und halt eben dadurch mehr Einfluss gewinnen und so. Aber in Wirklichkeit isolieren sie sich, sind irgendwann nur noch in ihrer kleinen Szene und sie haben weniger und weniger Einfluss. Wir haben es ja gesehen, wie Leute dann im Zuge der Corona-Pandemie ihr Leben ruiniert haben, weil sie halt dann unbedingt Corona-Aktivismus machen wollten. Einfach Copy and Paste. Oh, habe ich auf Telegram gelesen. Muss also stimmen. Und wenn die Regierung was sagt, muss das falsch sein. In Wirklichkeit kann die Regierung mal was Richtiges sagen, mal eine Lüge erzählen, mal irgendwas dazwischen oder einfach nur einen Teil der Wahrheit. Aber Leute ruinieren sich dann ihr Leben. Das heißt, so viele Ärzte, die dann falsche Atteste ausgestellt hatten, so viele Mediziner und andere Leute, die dann ihre Jobs verloren hatten, ruinieren sich selber und fallen diese Leiter hinunter. Also, dass vieles an dem modernen Leben, der ganze Druck, ja, das heißt, brauchst immer höhere Qualifikationen für deinen Job oder für einen Job. Du musst immer mehr Stunden schuften, mehr Steuern zahlen und dies und das. Und es ist schwerer, ein Haus zu finanzieren, wo du eine Ruhe hast und so weiter und so fort. Das heißt, dieser ganze Druck wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und es wird immer schwieriger und schwieriger, dem Druck standzuhalten und wirklich was aufzubauen. Und das ist halt der Test, der einem da auferlegt wird. Das heißt, du wirst drangsaliert und drangsaliert. Der Druck ist so, dass du ja denkst, ah, du willst dich einfach betrinken, du willst Drogen nehmen, du willst feiern, du willst Party machen, du willst vom Internet abhängen. Das ist der Test, meine Damen und Herren. Das ist anscheinend der Test. Man will rausfiltern, wer kriegt es auf die Reihe, wer bleibt stabil oder wird sogar einflussreicher und wohlhabender und wer fällt dann immer weiter runter in der Leiter. Und ich sage, je weiter du runterfällst, umso schwieriger hast du es. Weil so viele denken ja immer, ach, die Armen, was ich die ärmeren Schichten oder die Afroamerikaner oder so, die strengen sich nur nicht an. Nun, das sind viele Faktoren, die damit reinfließen. Also teilweise ist es auch wirklich dann so, es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt, es wird einem so schwierig gemacht, damit halt aus diesen Leuten nichts wird. Und das ist auch für White Trash so, das ist für alle so. Die paar Talente werden dann vielleicht noch rekrutiert. Heute läuft Eugenik cleverer ab. Männer und Frauen trauen sich nicht mehr. Man leistet sich weniger Kinder. Es gibt immer weniger tiefe, gute Beziehungen. Es gibt weniger erfolgreiche Familien. Also viele haben ja dann irgendwie selber so eine stressige Kindheit mit Scheidungskampf und Dings und Bums. Deswegen trauen die dem Konzept Familie auch gar nicht. Das heißt, es ist nicht einfach nur das Gelaber von irgendwelchen Linken, das dann dafür sorgt, dass halt die Leute weniger so klassisch leben, sondern es ist einfach mal die schlechte Erfahrung, die viele gesammelt haben. Ja, und Leute bevorzugen halt irgendwie Maulheldentum über wirkliche Taten. Ich meine, es ist immer so, wenn ich dann zum Beispiel, ich poste irgendwas und dann meint irgendwie jemand, das ist nicht radikal genug, du bist kein Konservativer, du bist nicht dies, du bist nicht jenes. Und ich sage dann, ich bin seit über 10 Jahren verheiratet, wir haben 2 Kinder und laufen runter und viele von denen, die dann rummaulen, rummeckern, sind einfach nur einsame Internetkonservative. Die haben sich dann rausgesucht, das hört sich für mich gut an, diese Familienwerte und so, also vertrete ich das jetzt, natürlich nur mit Gelaber, und dann bin ich jetzt schon ein Konservativer, dann kann ich jetzt schon, denken sich da Leute draußen, dann können die dann schon irgendwie sich zu dieser Gruppe dazuzählen, und diese Meinung zu haben, das sei dann schon irgendwie eine Leistung, und das sei der Mitgliedsausweis für diese Gruppierung, diese Peer Group. Und ich sag dann, ja, aber ist es nicht mehr wert, wenn man wirklich verheiratet ist und Kinder großzieht und so, das ist so ein Nebenaspekt oder das ist unwichtig. Was zählt es nur die Meinung? Was zählt es nur, was man labert? Höre ich ständig. Ja, das ist immer witzig, weil dann regt sich irgendein Rechtsextremer auf. Ja, oh, der Benisch ist doch bestimmt jüdisch. Und dann sage ich, meine beiden Kinder waren so richtig blond die ersten paar Jahre. Ja, jetzt sind sie so halt so gemischt blond, ja, oder das ist halt so dunkelblond. Aber ohne Schrott, ja. Meine Tochter wurde geboren, absolut strohblond. Ja, wie meine Frau früher. Also die Sonja war auch, glaube ich, mehr als 10 Jahre lang. Absolut strohblond. Und Isabella war dann halt auch total strohblond. Und dann Richard, der ist bis heute ziemlich, ziemlich blond. Weißt du, dann habe ich das auch mal online in den Kommentaren und auf Facebook auch mal gesagt, hey, meine Kinder sind extrem blond. Also die ersten Jahre extrem blond gewesen. Wovon redest du? Wenn so geschwafelt wird, der Benisch ist kein Deutscher. Deswegen ist der Benisch nicht auf der Linie, die da vorgegeben wird, weil der Benisch halt irgendwie nicht zu der Rasse gehört. Meine Kinder sind blonder als deine, wahrscheinlich, wenn du überhaupt welche hast, schreibe ich dann online. Und dann regt sich jemand anders auf. Wie? Der Benisch? Der Benisch erwähnt, dass seine Kinder blond sind? Der Benisch muss ja ein Rechtsextremist sein. Das heißt, die einen wollen mich dann in diese Rechtsextremisten-Schublade abheften und die anderen sagen, nein, der Benisch ist genau das Gegenteil vom Rechtsextremismus. Was ein Irrsinn, der da online abläuft. Also die Leute sind so blöd geworden und keiner liest mehr Bücher und glauben tatsächlich dann auch wirklich jeden Mist, was da teilweise geglaubt wird online, ja? Wo der sagt, wow, wenn du da mal 2, 3 richtige Bücher liest, dann könntest du das kurieren. Also teilweise wirklich wie Buschvolk verhalten sich Leute, obwohl sie Abitur haben. Ich meine, ich habe das selber gesehen, da waren auch so Typen, die dann sich in der sogenannten Wahrheitsbewegung haben sich jede Lüge andrehen lassen, die du dir vorstellen kannst. Also, weil ihnen gefielen diese Lügen und dann haben sie das einfach so gefressen. Und ich dachte mir, ja, Sapperlot, da wurde an so mystischen Mambo-Jumbo geglaubt, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich Animismus, das ist eigentlich vorwissenschaftlicher Stuss, das ist auf dem Niveau von irgendwelchen Buschvölkern. Ja. Und das sei dann die Wahrheitsbewegung. Der Wahnsinn. Also ich meine, irgendwann hast du dann die Situation, ja, wo dann die alternative Bewegung besteht dann aus lauter Beavis und Buttheads, ja. Ja, das heißt, die hocken alle rum und hocken halt nicht vor dem Fernseher und gucken Musikvideos, sondern hocken halt vor irgendwelchen Browser-Tabs und so. Natürlich kein Girlfriend, die wollen immer scoren mit irgendwelchen Frauen. So, das ist dann die Zukunft, ja. Das ist dann halt. Das ist dann so das Schicksal, ne? Tja. Also das heißt, ja, wenn dann jemand aufgestiegen war und dann, was ich dann Freimaurer wurde und so, dann war der Druck entsprechend hoch, seine Kinder standesgemäß zu verheiraten. Das heißt, du wolltest verhindern, dass deine Kinder dann zu bequem aufwachsen und sich dann denken, ah, mein Dad hat ja Geld und Beziehungen und ich kann ja irgendwie nur faulenzen und so. Und weil dann, wenn die Familie halt noch nicht etabliert ist über 2, 3 Generationen, dann kann die Familie auch wieder zurückfallen. Und wir haben es ja gesehen, ich habe es dann wieder aufgedröselt bei diesen. Der Hochadel brauchte einfach mehr Personal, ja, das heißt für halt Verwaltungsaufgaben und so. Man konnte nicht die wertvollen Adeligen ständig einsetzen für halt so jeden Papierkrempel. Und dann hat man eben privilegierte bürgerliche Familien da halt eben da hochgezogen und denen dann Aufgaben anvertraut. Und es waren natürlich vertrauenswürdige Aufgaben. Und man hat dann auch schon geguckt, ist die Familie vertrauenswürdig? Man hat denen halt in der ersten Generation Aufgaben gegeben, dann in der zweiten Generation haben wir denen mehr vertraut, in der dritten Generation noch mehr vertraut. Und wenn die dann so 4, 5 Generationen lang mal richtig was gedient haben, ja, dann bekamen sie vielleicht sogar einen kleinen Adelstitel. So läuft das. Und man schottet sich da auch wirklich ab. Ich weiß noch, wo Sonja mir erzählt hat, das ist halt in teilweise in südamerikanischen Ländern, wo sie war, da ist die Gesellschaft so getrennt. Wenn du da halt Kohle hast und Freimaurer bist und so, du redest nicht mal wirklich mit deinen Hausangestellten oder mit irgendwelchen Handwerkern, sondern das ist so richtig so, das wird dann so abdelegiert und man redet nicht mit denen wie mit normalen Menschen. Ja, sondern das ist da so ein absolut krasses Klassenbewusstsein. Ja, dann hatten wir jetzt hier diesen Klimagipfel, COP26. Queen Elizabeth II. Hat dann diese Videorede da gehalten. Sie würdigte ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip Mountbatten, eigentlich Hessen-Darmstadt, und beschrieb, dass das halt sein Thema war, ja, der gute Prinz Philip. Ja, und der Premierminister Indiens, ehemals eine direkte britische Kolonie, jetzt halt indirekt, Narendra Modi versprach, dass Indien bis 2070 netto null Kohlenstoffemissionen anstreben wird. 2 Jahrzehnte später als die Ziele für die Konferenz. Das hieße, dass in diesem Commonwealth einfach Dinge wie Stahlproduktion oder Beton in Indien länger laufen, während im Westen andere Produkte hergestellt werden oder man solche Produkte halt eben klimaneutral komplizierter herstellt. Also das Empire braucht ja, jedes Empire braucht ja Stahl und Öl für die Kriegsmaschinerie und so. Also behält man das bei. Und wir sollen uns natürlich dann eben anpassen und verändern, aber für das Empire geht alles weiter wie gehabt. Dann Boris Johnson, Premierminister Boris Johnson selber, soweit wir wissen, stammt ab von einem unehelichen Kind des Hochadels. Und glaube ich, bei den so halb türkischen Vorfahren von ihm, die wirken wie britische Spione oder Spione für die Briten. Und also auf mich zumindest. Und Boris Johnson brachte dann diese Kriegsrhetorik, wie man sie immer häufiger hört, in Klimaschützerkreisen, also auch Michael E. Mann, hieß es dann. Das ist ja das größte Zusammenkommen und an einem Strang ziehen von Staatsführern seit dem Zweiten Weltkrieg und so. Und wir müssen unseren Planeten retten. Das CO2 und der Ausstoß von CO2 seien quasi wie Hitler und die Nazis. Klimaforschung gibt sich zwar im Marketing sehr international und zivil, ist aber fest in den Händen des angloamerikanischen Imperiums und hat ein deutlich militärisches Wesen. Alle führenden Einrichtungen wie das UK Met Office, NASA, NOAA oder die Climatic Research Unit haben diesen Hintergrund. Prinz Philip, ja, haben wir alles auf recenter.com. Gab es ja dieses Meeting der Royal Society of Arts im Jahr 2011, finden das auf YouTube. Prinz Philip, Duke of Edinburgh, aus eigentlich Hessen-Darmstadt, der guckt dann zu, wie der geadelte Sir David Attenborough eine Rede hielt über das Problem der Überbevölkerung. Also Attenborough trägt die höchsten Orden, Royal Victorian Order und so weiter. Fellowship der königlich-britischen Wissenschaftsvereinigung Royal Society. War der Tierdokumentarfilmer schlechthin bei der BBC. Bei der vom Adel gegründeten Universität London School of Economics studierte er Sozialanthropologie. Aha. Und dann sagt er halt, ja, Verhütung ist der humane Weg, um das Problem der Überbevölkerung zu lösen. Alternative ist halt, wenn dann halt der Sterblichkeitsrate geht hoch, Hunger, Krankheit, Krieg, begrenzte Ressourcen und so. Es gibt leider keine dritte Alternative. Also entweder auf die nette Tour oder auf die harte Tour, ne? Attenborough beteuerte, dass er den Menschen nicht das Recht nehmen möchte, so viele Kinder in die Welt zu setzen, wie sie wollen. Fährt dann schwammig fort, dass sie allerdings umdenken und ein neues Bewusstsein entwickeln müssen. Ja, das heißt, man dreht einfach die Faktoren so hin, dass man in Armut landet, wenn man mehrere Kinder hat, beziehungsweise dass man einfach sich diese Kinder gar nicht mehr leisten kann. Der Adel natürlich hat, wie auch andere aus den Oberschichten, die haben natürlich dann sehr, sehr viele Kinder. Sehr, sehr viele Kinder. Die können sich es ja leisten. Ja, und dann hier diese British Eugenics Education Society, später Galton Institute, war voll mit einflussreichen Männern und Frauen des grünen Adels. Als offizielle Gründerin diente Sybil Neville Rolfe, eine Sozialhygienikerin. Die Eugenics Education Society glaubte, dass die soziale Schicht, der man angehört, und insbesondere Armut in direktem Zusammenhang mit der eigenen Genetik stehen. Das hieße, dass die unterdrückten Untertanen selber schuld seien und nicht etwa der ausbeuterische Adel. Und darüber hinaus würde es bedeuten, dass der Adel somit die besten Gene haben müsse. Man zeichnete Neville Rolfe mit dem Order of the British Empire aus. Sie glaubte, dass alleinerziehende Mütter keine Schuld tragen, da sie von Männern manipuliert und verführt wurden. Aus diesem Grund war sie entschlossen, diese Frauen über Sex und Verhütung aufzuklären, um diese Fehler in Zukunft zu verhindern. Okay, Männer sind horny Dogs, I get it. Also hat man dem Ganzen noch einen feministischen Touch gegeben, ja. Des Weiteren ging es den Eugenikern darum, besondere Talente in der gewöhnlichen Bevölkerung und in ärmeren Schichten zu finden und zu fördern. Also genetisch hochwertige Individuen, die dann immer höher in der Gesellschaft aufsteigen sollten. Gibt so einen Fall in der Schule, wo mein Sohn hingeht. Er ist jetzt 7. Da gibt es auch so einen Jungen. Also ich nenne jetzt nicht den Namen, sondern Sonja und ich haben so einen Spitznamen. Wir nennen ihn immer Elon, so wie Elon Musk, weil er halt er ist halt so ein etwas nerdiger, hochbegabter Junge. Und die Eltern, der eine macht halt Schichtarbeit und halt sichtbare Tätowierungen und so. Also keiner von denen hat jetzt irgendwie, ist jetzt hier so ein Highflyer in der akademischen Welt oder sowas. Aber der Sohn ist anscheinend super sharp. Dann, was haben wir noch hier? Ja, das heißt, solche Talente will man fördern und die sollen dann aufsteigen. Diejenigen aus ärmeren Schichten mit schlechten Genen sollten davon abgehalten werden, sich fortzupflanzen. Neville Rolfes Vater war der Admiral Sir Cecil Burney. Der war sogar Deputy Lieutenant der Krone. Und wer waren die First Lords of the Admiralty? Die Mountbattens, also Hessen-Darmstadt. Und ihr Bruder war der Ingenieur Denniston Burney. Das Komitee der Eugenics Society schlug vor, Arme in Arbeitshäusern unter der Autorität von Wärtern einzusperren, um ihre Fortpflanzung zu verhindern. 1916 veröffentlichte EES-Präsident Leonard Darwin, der Sohn von Charles Darwin, eine Broschüre mit dem Titel Qualität statt Quantität, in der er die Mitglieder der gebildeteren Schichten ermutigte, mehr Kinder zu bekommen. Während dieser Zeit drückten Mitglieder der Gesellschaft wie Julian Huxley ihre Unterstützung für die Eutelegenese aus. Eutelegenese aus. Ich bin kein Gelehrter in Altgriechisch. Oder? Einen eugenischen Vorschlag, Frauen künstlich mit dem Sperma von Männern zu befruchten, die als geistig und körperlich überlegen gelten, um die Rasse zu verbessern. Also viele von der Eugenics Society, viele Mitglieder waren Frauen, also teilweise 40, 50%. Fast alle kamen von der Professional Class, also halt Akademiker. Manche waren halt vom Klerus und vom Adel natürlich. Und sie haben dann so diese Kategorien geschaffen, diese Denkweisen geschaffen. Und das wurde dann eben übernommen von Charles Davenport und dessen Eugenics Record Office beim Cold Spring Harbor in den Vereinigten Staaten. Ja, und dann hier ein paar berühmte Mitglieder. Baron John Keynes, der berühmte Ökonom, David Coleman, Oxford, Demografie-Experte, Arthur Balfour, ausgezeichnet, Order of the Garter, Order of Merit, Mitglied des Kronrats, Royal Society, Crown Deputy Lieutenant. und so weiter und so weiter. Walter Russell Brain. First Baron Brain, britischer Neurologe, haha. Fellow der Royal Society. Sir Charles Galton Darwin, ausgezeichnet mit Orden KBE, MC, FRS, also Royal Society. Physiker und Direktor des National Physical Laboratory während dem Zweiten Weltkrieg. Enkel von Charles Darwin. Leonard Darwin, Royal Geographical Society, Sohn von Charles Darwin. Charles Davenport. Sir Francis Galton. Madison Grant. Madison Grant studierte an der Yale University und an der Columbia Law School Jura. Und danach arbeitete er als Rechtsanwalt. Sein Hauptinteresse galt allerdings den Naturwissenschaften, wobei er sich bald der Eugenik zuwandte. Also Hauptwerke The Passing of the Great Race und The Conquest of a Continent. Also blonde Herrenrasse und so. Grants Ideen haben Einfluss auf Adolf Hitler und die aufkommende nationalsozialistische Bewegung gehabt. Hitler schickte an Madison Grant einen begeisterten Fanbrief, in dem er das Buch Der Untergang der großen Rasse als seine Bibel bezeichnet. Hitler übernahm die Rede von den minderwertigen Rassen. Sie sollten zugunsten einer gestärkten nordischen Rasse verschwinden. Das hieß bei Grant Nordsizing, bei den Nazis dann auf Norden. Das Exemplar mit Widmung, das Grant daraufhin an Hitler sandte, befindet sich heute in der Library of Congress. Und es ist natürlich so, dass, wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin in der Forschung, also Demografieforschung, dass halt meistens heiraten die Leute innerhalb ihrer eigenen ethnischen Gruppe. Es gibt auch einfach diese Preferences und nicht alles daran ist illegitim und rassistisch und furchtbar. Aber sobald halt Psychopathen und richtig bösartige Narzissten sich da mit sowas beschäftigen, dann wird es natürlich dann richtig übel. Richtig übel. Tja. Und ich meine, was mir halt eben dann aufgefallen ist bei diesen Akademikern, die halt dann Aktivismus machen gegen gewöhnliche Verschwörungstheoretiker und so, diese Akademiker schreiben immer so von oben herab. Das heißt, sie meinen halt, dass die ihre Gegner, ja, die Verschwörungstheoretiker, das seien halt Leute aus der Unterschicht, das seien Leute aus, sag ich mal, gewöhnlichen bürgerlichen Schichten, die aber nicht erfolgreich genug sind. Und diese Akademiker, die würden da drüber stehen, und die Menschen da drunter, also die sogenannten dummen Verschwörungstheoretiker, die seien einfach, die seien einfach minderwertig, so in, scheint es hier da durch die Zeilen zu triefen. Die seien einfach so minderwertig. Und da sieht man so ein bisschen, wie dieser Eugeniker-Hauch, wie so diese Arroganz da so ein bisschen durchbläst. Ich meine, klar, wenn jemand halt sein Leben lang gearbeitet hat in irgendeinem Spezialfeld, dann darf der natürlich dann stolz drauf sein, klar. Aber viele Leute, auch gebildete Leute, ich meine, wie viele Ärzte gibt es, die auf blöde Verschwörungstheorien reingefallen sind? Ja? Also eigentlich intelligente Menschen. Viele glauben einfach blöde Verschwörungstheorien, weil sie ansonsten generell keine richtige Bildung besitzen über Geheimdienste und über die Supermächte. Weil du kriegst ja nichts Kritisches beigebracht über die Supermächte und über Geheimdienste. Also es ist einfach ein Bildungsmangel, ein grober Bildungsmangel. Und viele lesen sowieso keine richtigen Bücher und bleiben deswegen einfach weit unter ihren Möglichkeiten. So ist das. Okay, ich will jetzt erstmal durch hier mit meinem Skript hier. Sie finden alles weiter auf recenter.com. Mein neues Buch ist Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus. Der Doku-Film ist auch relativ bald fertig. Wir arbeiten an den Plänen für eine physische Premiere und eine Web-Premiere. Ist ein bisschen komplizierter wegen halt Corona und natürlich dann gerade hier in Nürnberg. Da ging es jetzt wieder richtig ab mit Infektionen und so. Irgendwie kriegen wir das hin. Hoffe ich mal. Und das ist, der Film ist halt schon ein richtiges Brett und ist wirklich an jeden gerichtet. Das heißt, egal unterschiedliche Bildungsstand oder aus welcher ideologischen Richtung derjenige herkommt. Das heißt, richtet sich auch natürlich an Leute, die halt eben meinen, sie sind grün und sie wollen das Klima schützen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, ich stelle mich da auch nicht hin und sage, ich weiß ganz genau, dass wie sich die Temperaturen entwickeln werden und die werden sich anders entwickeln, als der IPCC sagt, sondern ich gebe den Leuten halt tatsächlich mal hier reinen Wein und sage denen, wie die Realität einfach aussieht, ja, mit der Forschung und was der gesamte Kontext ist, weil ja der Adel für sich die Aufklärung durchführte. Das ist nicht so, dass irgendwie so Nerds den Adel entmachteten. Sondern der Adel führte die Aufklärung durch, weil man einfach mehr gebildete Leute brauchte für ein Empire. Man hatte also schon mal einen großen Reset gemacht in den 1800er Jahren und weil es im Interesse lag und jetzt liegt es im Interesse, einen weiteren großen Reset zu machen. Und wir haben dieselben Player, dieselben adligen Kreise, kontrollieren die Klimaforschung, Wetterforschung, vor allem, weil es aus dem Militär rausgewachsen ist. Und ja, also das heißt auch interdisziplinär, das heißt, ich versuche hier die Informationen zusammenzutragen aus verschiedenen Wissenschaftsfeldern und beziehe mich auf viele, viele aktive Wissenschaftler, gerade im Bereich der Klimaforschung, aktive, führende Wissenschaftler, was die nämlich sagen über Probleme, was die nämlich sagen über Ungenauigkeiten. Also finden Sie alles auf recenter.com, schauen Sie rein auf shop.recenter.com, da natürlich jetzt ist die Befürchtung groß, dass es halt in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren zu einer massiven Cyberattacke kommt. Und laut Fachliteratur, laut staatlicher Forschung und andere internationale Forschung, kann ein Stromausfall auch 5 bis 6 Wochen dauern. Und die Phase danach kann gekennzeichnet sein von immer wieder Ausfällen, mal geht's nicht, mal geht's hier, mal geht's da. Und die Forscher sagen, wir wissen gar nicht, wie sich das letztendlich dann auswirken wird. Ja. Und deswegen sagen wir den Leuten, okay, dann ist es halt eben dann angemessen, Leute holen sich einen Stromgenerator, ist jetzt auch nicht so teuer, wenn man denkt, für was Leute sonst ein Geld ausgeben. Und dann ein Lebensmittelvorrat für halt 3 Monate oder besser 6 Monate. Trinkwasser, eigenes Trinkwasser erzeugen und so weiter und so fort. Funkgeräte, das ist alles überschaubar. Ist alles vollkommen überschaubar und das ist halt eben auch so eine Sache. Da kann man selber Initiative ergreifen, man hat sofort mehr Kontrolle über sein Leben, sein Schicksal. Man muss sich nicht verlassen auf irgendwelche anderen, sich nicht verlassen auf irgendwelche anderen Menschen. Man stellt sich mal vor, die ganzen, wir haben es ja, glaube ich, heute auf Volksverpetzer, glaube ich, auf der Webseite, gab es so ein sarkastischer Blogbeitrag über Prepper, also dass jetzt quasi die ultrarechten Schwobler, Verschwörungstheoretiker, dass die sich jetzt halt eben dann abwenden von dem Corona-Thema und hacken halt jetzt auf das Klimathema ein. Würden dann gleichzeitig preppen. Und das sei ja so lächerlich. Und dann hieß es irgendwie in dem Text, ja, die Regierung sagt doch, sich vorbereiten auf 6 Tage Stromausfall, das würde ja reichen. Das steht in kurzen, also 10 Tage, sich für 10 Tage da eindecken, das würde ja reichen. Das stimmt schon, dass das in den dünnen Broschüren steht von der Regierung, aber in den dicken Büchern, in den dicken Studien von der Regierung steht was ganz anderes. Okay? Ich frage mich, wie diese Leute dann abgehen, also diese halt linken oder halt im Sinne der Aufklärung agierenden Anti-Verschwörungsschwurbel-Aktivisten, wie es denen dann geht, wenn halt wirklich mal wochenlang nichts ist, vor allem ohne ihr Internet. Hocken dann irgendwo in der Großstadt im Kühlschrank irgendwie so 3 Stücke Tofu und Sojamilch und so, ein paar Cliff Bars oder sowas. Was dann? Ja, also vielleicht sind die sogenannten dummen Rednecks vielleicht doch gar nicht so dumm, ne? Ich meine, wenn Sie mal sehen, was Rednecks teilweise zustande bringen mit Engineering, also halt Leute, die jetzt natürlich nicht aus absoluten Idiotenschichten kommen, aus Idiotenkreisen kommen, sondern einfach, ja, Country Folk, die halt einfach dann teilweise krasse Ingenieursleistungen hinkriegen halt eine breite Palette an Fähigkeiten haben, ja. Ob die jetzt da einen Offroader dann General überholen oder ob die da ein Pferd General überholen und benutzen, das ist denen dann auch wurscht, weil die können alles. Ja, also die Leute, auf die man immer runtergeguckt hat, ja, diese Hillbillies, diese dummen Rednecks und so, ja, und vielleicht sind die Rednecks in mancherlei Hinsicht halt fähiger als die Akademiker, die dann halt spezialisiert sind auf irgendwie so ein Ding, ja. Sozialanthropologie und so Zeug. Okay, also, Prepping, ja. Prepping, ganz, ganz wichtig. Machen jetzt natürlich auch mehr zu dem Thema Videos. Haben wir letztes Mal den ATG-8TP-Generator gezeigt. Finden das Video im Shop. Dass Sie mal sehen können, wie das Ding läuft, wie das Ding aussieht. Ist wirklich kinderleicht zu bedienen und fast schon idiotensicher. Qualität wirklich sehr hoch, Preis wirklich sehr, 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 sehr nice. Und Produktion ist gerade ein bisschen verlangsamt, aber so ist es halt. Also würde ich lieber jetzt zuschlagen als erst in 2 Jahren oder sowas oder was weiß ich, wenn alle was haben wollen. Schauen Sie rein, shop.recenthub.com. Beraten Sie auch gerne, rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail an shop@recenthub.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.